Heute Morgen haben wir auch wieder ein volles Programm. Wir haben eine Predigt und dann haben wir Abendmahl. Ich werde über das Abendmahl heute Morgen sprechen, die Bedeutung des Abendmahls. Was ist Abendmahl? Es gibt so viele Missverständnisse zum Thema Abendmahl und so viele falsche Verhaltensweisen dem Abendmahl gegenüber. Im Abendmahl steckt eine gewaltige Kraft drin. Und über diese gewaltige Kraft, die im Abendmahl drin steckt, über die möchte ich sprechen, denn ich habe auch den ganzen Monat August so ein bisschen zu meinem Thema gestellt, die Kraft des Blutes, die Kraft des Wortes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und heute Morgen fange ich an diesem Thema an, die Kraft des Abendmahls. Im Abendmahl liegt eine gewaltige Kraft. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben Kinderstunde, glaube ich, auf der Seite. Da macht irgendjemand Kinderstunde. Hier ist Babyraum. So, wenn irgendwie jemand im Babyraum braucht, hier wird das auch übertragen in den im Babyraum. Die Predigt, kannst mithören. Heute Morgen lese ich Johannes Kapitel 6. Darf ich mal fragen, wer seine Bibel dabei hat? Winkt mir. Mit der Bibel, aber nicht mit der Hand, mit der Bibel. Winkt mir mit der Bibel. Leute, lasst uns Bibelchristen werden. Bibelmenschen werden. Ich ermutige euch, bringt deine Bibel mit. Ich könnte genauso aus dem Koran lesen heute Morgen. Oder aus den Veden. Oder was weiß ich, aus irgendeinem Buch. Oder aus dem Buch Mormon. Oder aus dem Katechismus. Und du wirst sagen, ja, das ist das Wort Gottes, was du da gelesen hast. Alles ist inspiriert, alles ist irgendwie göttlich. Aber verhält es sich auch so, was der Pastor liest. Und wir sollten prüfen. Es ist ganz arg wichtig. Die Leute in Berea, die haben geprüft, ob es sich so verhält. Ich ermute dich, also wenn es irgendwie geht und du lesen kannst und die Bibel nicht so groß, du musst nicht so große Bibel mitnehmen. Du kannst eine kleine Bibel mitnehmen. So, und kannst nachschlagen und mal prüfen, ist es tatsächlich so. Ich lese Johannes Kapitel 6 von Vers 35 oder 32 schon. Jesus spricht von dem Brot. Er sagt zu den Juden gegenüber, das müssen wir auch verstehen, er redet also zu den Juden hier. Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also Gott gab den Israeliten damals Brot vom Himmel. Und Gott gibt uns heute Morgen ebenfalls Brot vom Himmel. Das ist zuerst einmal die Predigt, das ist das Wort Gottes, das ist Jesus Christus. Aber auch im Abendmahl manifestiert er sich. Er sagt, ich gebe euch das Brot vom Himmel. Und Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen. Und es ist immer merkwürdig, wenn er immer vorne weg. Normalerweise sagt man Amen am Schluss eines Gebetes, am Schluss eines Vortrages. So sei es. Das ist Amen. So, aber nein, Jesus sagt, so sei es. Und dann setzt er ein, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Das Brot, das vom Himmel kommt, gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns dieses Brot. Vielleicht muss ich vorneweg vorausschicken, diese Rede über das Brot passiert nach der Brotvermehrung. Also die Menschen wollen Jesus zum Brotkönig machen, nach den anderen Evangelisten. Nur damit ihr den Zusammenhang versteht, wie kommt er da auf das Brot zu sprechen? Also 5000 Leute und einmal 4000 Leute sind gespeist worden. Aufgrund dieser Vorfälle beginnt Jesus hier eine Botschaft zu bringen, das Brot des Lebens. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Und da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot, dass wir also immer Manna haben. Und Jesus antwortete und sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich sage euch, oder ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr mir nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die mir gegeben wurden oder gegeben sind, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Also er spricht vom Brotessen, vom Brot des Lebens und von der Auferweckung. Wenn du nur Punkte machen möchtest, das sind diese Punkte, die ich behandeln werde. Also du isst etwas, das dich an jenem Tage auferweckt. Wenn du heute Morgen Jesus aufnimmst, geistlich aufnimmst und auch buchstäblich aufnimmst, denn das Johannesevangelium geht immer vom Aufnehmen. Johannes ist sehr praktisch. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und hier, wie viele von diesem Brot essen, die werden auferweckt. Und ich werde auch sagen, warum er das gesagt hat, von diesem Brot essen. Denn Jesus ist dieser Baum, der im Paradies den Menschen verschlossen war. Und die Menschen haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und sind sterblich geworden. Und ihnen wurde verwehrt, vom Baum des Lebens zu essen. Und Jesus ist der Baum des Lebens, die Frucht des Lebens. Und hätte der Mensch damals vom Baum des Lebens gegessen, wäre er immer in Sünden geblieben, hätte nie errettet werden können. Deshalb Gottes Gnade, Gottes Güte war, dass er ein Verbotsschild aufgehängt hat, zwei Engel hingestellt hat und den Baum bewachen ließ, sodass niemand sich mehr vergreift an diesem Baum. Und denn sonst hätten sie nie erlöst werden können. Und jetzt ist Jesus gekommen. Und jetzt, wer von diesem Baum isst, von dieser Frucht des Lebens isst, der wird leben ewiglich. Deshalb ist Jesus, diese Speise, die wir haben, diese Jesus-Speise, ganz arg wichtig für uns. Wir lesen weiter hier. Ich werde sie auferwecken am letzten Tag. Und da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist Jesus nicht der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann doch dieser sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Und Jesus sagte, murrt nicht, murrt nicht. Ich murre nicht. Lass uns das sagen. Ich murre nicht. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich nicht alles begreife, ich murre nicht. Weißt du, es gibt so viele Punkte in unserem Leben, wo wir Fragezeichen haben. Und viele haben vielleicht mehr Fragezeichen wie Ausrufezeichen in ihrem Leben. Murr nicht, wenn du das und jenes nicht verstehst. Warum, wieso, weshalb? Es gibt Geheimnisse zwischen Himmel und Erde, die wirst du vielleicht nicht verstehen, die wirst du in diesem Leben nicht verstehen. Du wirst erst im anderen Leben, im ewigen Leben verstehen. Es gibt also ordentliche Speise, wenn ich dann weiterlese, Jesus sagt, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt, nicht. Wenn jemand davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und da stritten die Juden nochmals, sind so streithammelnde Juden. Immer wieder, wenn der Heiland was sagt von sich selber, dann streiten sie sich immer. Wie kann er das? Und so weiter. Ist das schon für jüdische Ohren, ist es furchtbar. Kannibalismus ist hier angesagt. Esst mein Fleisch. Also stell mal vor, frisst mich auf. Esst mich auf. Verzehrt, vernascht mich. Und so weiter. Das ist ja furchtbar für normalen, denkenden Menschen. Ich stelle mich zur Verfügung, bitte also jetzt, esst mich auf. Ja, das hat Jesus buchstäblich gesagt. Und da stritten sie wieder und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, auch wieder, wahrlich, wahrlich, oder so ist es, so ist es. Das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst, unterstreicht das, und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Vergisst es, braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken. Du isst vom Baum des Lebens, du musst vom Baum des Lebens gegessen haben, wenn du ewiges Leben haben willst. Du kannst vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und viele Leute haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Sie haben Jesus erkannt, sie haben die Bibel erkannt, das Gesetz erkannt, die Geheimnisse Gottes, den Ratschluss Gottes erkannt, den Heilsplan erkannt und begriffen und so weiter. Du hast vom Baum der Erkenntnis gegessen. Aber wovon du jetzt essen musst, ist vom Baum des Lebens, damit du auferweckt wirst. Du brauchst diese Lebenskeime, diese Lebensbazillen, diese Lebensviren in dir. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese außerordentliche und diese ungewöhnliche Speise, dass du uns hier präsentierst durch Jesus Christus, deinem Sohn. Danke, Herr. Amen. Also, Abendmahl ist eine besondere Speise. Das kann ich schon als Überschrift nehmen. Abendmahl als eine außerordentliche Kost. Hier geht es um ein Wunder. Wunder kannst du nicht erklären. Genauso wenig, wie du erklären kannst, wie wurden die Brote vermehrt und die Fische vermehrt. Wie ist das passiert? Wie ging das vor sich? Du kannst nicht erklären. Genauso wenig kannst du erklären, wie kannst du, wenn du das Abendmahl nimmst und von dieses Mahl, das ist ein außergewöhnliches Mahl, das ist kein gewöhnliches Essen, steht auf keiner Speisekarte dieser Welt. Das Abendmahl ist ein Mysterium, ist ein Geheimnis, ist ein Brotwunder, ein Verwandlungswunder. Du nimmst etwas auf und es verwandelt dein Leben. Wie viele mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das ist eine wunderbare Speisung, was Jesus damals den Menschen gab, aber das war nicht alles, was er geben wollte. Nur eine natürliche Speise. Der Herr will nicht nur eine natürliche Segnung uns schenken, er will auch etwas Übernatürliches uns schenken. Weißt du, wir lesen Speisung der 5000 und wir lesen diese Headlines und denken, mei, was war denn da alles? Aber Gott will uns mehr geben. Und da beginnt er jetzt ins Detail, wird er persönlich. Gott benutzt das Natürliche und macht etwas Übernatürliches draus. Und genau das ist auch hier mit dem Brot. Wir brechen das Brot, wir machen etwas Natürliches und Gott wirkt durch seine Hand, durch seinen Geist etwas Übernatürliches. Abendmahl ist ein Glaubensmahl. Ein Glaubensmahl. Dazu musst du glauben. Wenn du keinen Glauben hast, kannst noch so viel matzen, noch so viel Brot essen, noch so viel aus dem Kelch trinken. Du wirst nicht satt werden. Und dein Herz wird nicht befriedigt. Es ist ein Glaubensmahl. Halte dich also jetzt nicht nur bei diesen Äußerlichkeiten auf, sondern glaube, dass so wie Gott das Brot vermehren konnte, aus 5 Broten und 2 Fischen tausende speisen konnte, so kann Gott aus so einem Krümel dein Leben für die Ewigkeit sättigen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Als ich heute Morgen so nochmals meinen Text durchging, habe ich gedacht, Mensch, du predigst das ganze Wochenende Psalm 23. Ich bin Psalm 23, obwohl es nicht mein Text ist heute. Aber ich gehe durch den Psalm 23 und bringe und versuche auch das zu verdeutlichen und zu übersetzen hier, wie Gott Wunder wirkt. Wie Gott Wunder wirkt und das Brot, das Gott hier bei der Speisung der 5000 gab, das wurde gebrochen. Und alles, was Gott segnet, was von Gott gesegnet sein sollte, es gibt gesegnete Dinge. Und gestern haben wir Salbung gehabt und das ging sehr lange. Aber Salbung ist etwas Großartiges. Und was Gott segnen sollte, geht immer den Weg des Zerbruchs. Deshalb kannst du am Dienstag in den Gottesdienst kommen und wie Gott arbeitet. Der Weg des Zerbruchs. Alles, was gesegnet sein sollte, muss durch die Hände Jesu gehen, Nummer 1. Und Nummer 2 wird es gebrochen. Es genügt nicht, dass es durch die Hand Jesu einmal durchgegangen ist. Es muss auch gebrochen werden. Und Gott segnet nur gebrochene Dinge, zerbrochene Gegenstände. Und deshalb wird uns meistens nicht erspart, wenn wir ein Segen sein sollen, dass ein Zerbruch in unserem Leben geschieht. Jemand rief mich diese Tage an und sagte, weißt du, ich bete für die Errettung meiner Familie. Aber seitdem ich für die Errettung meiner Familie bete, ist bei uns der Teufel los. Das ist ganz normal. Weißt du, Gott arbeitet auf dem Weg des Zerbruches, damit er etwas in unserem Leben erreicht. Der Weg des Zerbruches ist, wie Gott mit unserem Leben zum Ziel kommt. Wie er uns in die Knie, auf die Knie bringt, wir beugen uns unsere Knie nicht so gerne vor Gott und beten ihn nicht an. Aber auf dem Weg des Zerbruchs kriegt er uns dahin. Abendmahl eine außergewöhnliche Speise. Er bezieht sich auf das Manna. Und auch natürlich auch die Jünger waren begeistert und sagten, Herr, wenn das wirklich wahr ist, gib uns immer so ein Brot. Also da müssen wir nicht mehr backen. Ich kann mir die Frauen gut vorstellen, die Küchenarbeit und Küchendienst hatten. Also ich muss nicht mehr backen, kein Brot backen mehr. Und damals war das Brotbacken kompliziert. Man kam nicht aus der Bäckerei. So, das war eine schwere Arbeit. Ich muss nicht mehr backen. Herr, gib mir solches Brot alle Zeit. Aber der Herr sagte, nein, nein, du musst mich essen. Der Herr stellt sich zur Verfügung. Ich bin das Brot des Lebens. Gott hat für seine Kinder eine besondere Verpflegung. Halleluja, ist das nicht herrlich? Mir wird nichts mangeln, Psalm 23. Und salbt mein Haupt, schenkt mir voll ein, führt mich auf die grüne Weide und so weiter. Diese außergewöhnliche Kost, 40 Jahre lang in der Wüste, Manna vom Himmel, die müssen nur eines tun, Gott gehorchen. Morgens sind alle Herrgotts früh raus, noch bevor die Sonne am Himmel kam, mussten sie das Manna einsammeln. Und nur für den Tag, nicht für die ganze Woche. Manche hätten gerne so Vorrat, Brotkasten angelegt und ein Kühlfach sich installiert und so weiter. Für die ganze Woche. Nein, jeden Tag musste das Manna extra aufgelesen werden und sie haben Speise gehabt für den Tag. In diesem Manna ist jetzt interessant, was das Manna, dieses Vorbild für das Abendmahl in der Bibel, für das Brot des Lebens, für Jesus Christus, in diesem Manna, da war alles drin. Mit das Manna konnte man backen, das Manna konnte man kochen, das Manna konnte man braten, das Manna konnte man auch roh essen, es schmeckte wie Honig. Es war Engelspeise. Die Israeliten aßen in der Wüste Manna, das war Engelspeise. Deshalb sind sie auch gestorben, weil sie nur Engelspeise gegessen haben. Aber Jesus sagt, ich gebe euch das Brot des Lebens, also etwas anderes. Und das Brot des Lebens ist viel mehr. Der wird nimmermehr sterben, sagt er. Das Brot, Jesus ist mehr als Manna, eine Steigerung. Jesus ist mehr als Manna. So, Jesus ist für alles gut. Amen, ist es nicht so? Auch, kannst backen, braten, kochen, schmoren, kannst alles daraus machen. In Jesus liegen alle Schätze der Gottheit leibhaftig verborgen. Und du kannst aus dieser Fülle nehmen.
Wenn du wirklich mit Gott lebst, wird dir wirklich nichts mangeln. Kannst du dazu Amen sagen? Lass uns zusammen sagen, mir wird nichts mangeln. Glaubst du das wirklich? Bist du davon überzeugt, mir wird nichts mangeln? Wenn du richtig mit Gott lebst, wirst du keine Mangelerscheinung haben. Wenn du das Manna gegessen hast in der Wüste, wenn die Israeliten, als sie das Manna aßen, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Das gab ihnen Gesundheit, das Manna. Und wenn sie kein Manna gegessen haben, haben sie Ausschlag gekriegt, haben sie Pest bekommen, haben sie alle möglichen Krankheiten bekommen. Manna ist etwas für alle Bereiche deines Lebens, deckt das Brot des Lebens, Jesus Christus, deckt alle Bereiche deines Lebens ab. Mir wird nichts mangeln. Es gibt so viele Menschen, die denken, wenn sie Gott anfangen nachzufolgen, wenn sie Jesus in ihrem Leben aufnehmen. Zu mir kam vor längerer Zeit jemand und sagte, wissen Sie, Herr Matthäus, wenn ich mich bekehre, dann darf ich ins Kino nicht mehr, dann darf ich nicht mehr tanzen, dann darf ich keine Musik mehr hören, dann darf ich kein Fernsehen mehr gucken, dann darf ich dies, dann darf ich jenes nicht mehr, ich darf überhaupt nichts mehr, dann muss ich ins Kloster gehen, mich einschließen, so ein Einsiedlerleben führen, darf ich gar nichts mehr. Oh, habe ich gesagt, du hast Jesus nicht verstanden. Die meisten Leute haben Jesus nicht verstanden. Die denken, wenn ich Jesus aufnehme, dann muss ich ein Asket sein, dürr wie Bohnenstange, Mangel haben, verzichten, darf überhaupt mich nicht am Leben freuen. Das ist die größte Dummheit und die größte Lüge, die der Teufel hier verzapft. Ist eine Lüge. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Wenn du Christ bist, ist dir alles erlaubt. Du kannst alles, aber du brauchst nicht mehr alles. Das ist das Geheimnis. Dir ist alles erlaubt. Und die meisten Leute, die haben keine Ahnung von Gott. Mir wird nichts mangeln. Und da fängst du erst richtig das Leben zu genießen, wenn du mit dem Herrn eine ernste Sache machst. Selbst wenn das Leben mangelhaft ist, es wird nichts mangeln. Denn der Herr wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Halleluja. Gott wird uns geben, mehr als was wir verkraften können und so weiter. Er hat so viel bereitet, wo wir können dieses Ding gar nicht tragen. Deshalb gibt er uns brockenweise, aber so krümelweise. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tische fallen. Und der Herr spricht nur ein Wort und die Frau wird gesund. So, Gott redet immer in Krümel. Jemand hat ein Buch geschrieben, ein Mann Gottes, Brosamen. Er spricht über die kleinen Stücke, so die kleine Verse in der Bibel, manchmal nur ein Satz in der Bibel. Wir leben von den Brosamen, von diesen kleinen Krümeln. Und die geben schon so viel Energie unserem Leben. Halleluja. Es sieht so wenig aus. Und wir sagen, was ist das für so viele? Aber was soll's? Wenn du mit Gott lebst, wird es vielleicht äußerlich eng werden. Vielleicht musst du dich einschränken. Und vielleicht musst du durch manche Engpässe in deinem Leben gehen. Also ich mache dir gar nichts vor. Und ich sage, ich belüge dich nicht und sage, glaub mit dem Heiland. Und dann wird's wunderbar. Ich habe meine Schwester sich gefreut. Sie war die Erste, die zum Beten kam. Und wir hat sie gebetet. Und so weiter. Andere hätten nötig, Gott so zu loben und zu preisen. Sie sitzt im Rollstuhl und hat Gott so von ganzem Herzen und alle Register gezogen und so laut, wie sie nur konnte, Gott zu preisen. Also Gott ehrt ihren Glauben. Weißt du, es geht nicht um das Äußere. Du kannst alle Füße haben, du kannst alle Augen haben, beide Augen in Ordnung sein, alles kann bei dir stimmen und doch bist du unglücklich. Und du kannst auf alle vier kriechen und ein gesegneter Gottes sein. Das Geheimnis des Lebens ist die innere Fülle, der innere Reichtum. Es mag etwas ärmlich sein vielleicht in deinem Leben, wenn du mit Gott lebst. Du kannst dies und jenes vielleicht nicht, du hast Nachteile, wirst benachteiligt, musst dich vielleicht einschränken oder wirst in Verlegenheit gebracht oder was es auch immer ist. Aber diese Dinge halten uns nicht auf. Paulus sagt, wir werden geschlagen, wir werden gefoltert, wir haben Mangel. Aber in dem allen überwinden wir weit. Warum? Weil der innere Mensch etwas hat. Hat Leben. Hat Leben ergriffen. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Paulus hat etwas erlebt in seinem Leben, das sein Leben so reich gemacht hat. Du wirst keinen Mangel am Geist haben. Wenn du Gott nachfolgst, mir wird nichts mangeln. Lass mich, weil ich verliere jetzt mich an diesem Faden, mir wird nichts mangeln. Wenn du Gott nachfolgst, wirst du keinen Mangel haben am Geist. Du magst arm sein am Wissen. Vielleicht hast du keine Schulbildung gehabt, vielleicht konntest du nicht studieren, keinen Beruf lernen, was es auch immer sein mag. Aber dein Geist wird reich sein in Gott. Und ich habe erlebt schon manche Menschen, die nicht groß in der Welt waren, aber die sind groß in Gott. Nicht die Klugen und Weisen, sondern die Unmündigen. Aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Aus dem Mund der Unfähigen hat er sein Lob zubereitet. Der Mensch, der vom Baum des Lebens gegessen hat, der fängt an zu sprudeln. Der Baum des Lebens bringt Gesundheit, bringt Stärke. Der Mensch, der vom Baum des Lebens gegessen hat, der sprudelt nur noch Leben. Der gibt weiter, der ermutigt andere Menschen, der strahlt Licht aus. Also, der wird keinen Mangel am Geist haben. Der hat jetzt Kontakt mit dem Himmel. Der hat etwas in sich. So eine Verbindung ist hergestellt. Kein Mangel. Der wird nie in Engpässe kommen. Der wird immer mit Gott. Ja, vielleicht müssen wir fliegen. Und vielleicht müssen wir einfach mit springen über die Mauern. Aber wir kommen. Mit meinem Gott kann ich alles. Der wird keinen Mangel an Mut und Kühnheit haben. Mir wird nichts mangeln. Halleluja. An Mut und Kühnheit. Je mehr die Menschen wissen, desto schwieriger haben sie mit dem Glauben. Ist es nicht so? Wenn sie Faust und alles gelesen haben und alle Weisheit der Welt geschluckt haben, oh, sie müssen das alles zuerst mal ordnen. Sie müssen das Wissen ordnen und die Weisheit Gottes irgendwie da auf einen Nenner bringen. Die haben Komplikationen. Die haben Probleme. Verdauungsstörungen haben. Blähungen haben sie im Magen. Und viele Blähungen, die du in deinem Bauch hast, diese Blähungen, die kommen nur davon, weil du dein Wissen und die Offenbarung Gottes, du hast beide Dinge so erkannt und bringst nicht zusammen, kannst nicht auf einen Nenner bringen. Und da musst du mal die Bruchzahlen dann nehmen und so lange multiplizieren, bis du dahin kommst, den gemeinsamen Nenner gefunden hast. Zwischen Wissen und der Offenbarung Gottes. Und das bringt Blähungen, ganz massive Blähungen. So, da muss vielleicht auf der einen Seite irgendwo Luft abgelassen werden. Nein, ich rede hier geistig. So, kein Mangel an Kühnheit. Und wenn ich so vorstelle, mit Wickles Wort, ein Vater des Glaubens, ein Glaubensheld, der war ein Schuster. Kesselflicker war er eigentlich so. Und Schuster. Und war ein ganz einfacher Mann. Aber der hatte kühnen Glauben mit meinem Gott. Und so, der hat geglaubt und Gott vertraut, mit Gott gerechnet. Der hat gar nicht groß nachgedacht. Und die Menschen, weißt du, wir können sehr viel nachdenken und kommen auf keinen grünen Zweig. Und wenn wir Gott vertrauen, da fliegen wir wie so Eichhörnchen von Zweig zu Zweig. Das ist Glaube. Wir fliegen von Zweig zu Zweig im Glauben. Und mir wird nichts mangeln, so an Kühnheit. Manchmal, wenn ich so Eichhörnchen zugeschaut habe, habe ich gedacht, den Mut möchte ich haben. Das lassen sie sich los und den nächsten Zweig. Und die erwischen das immer. Ich habe schon oft gewartet, bis sie mal daneben springen. Aber nein, ich habe noch kein Eichhörnchen gesehen, so was ich bisher beobachtet habe, wo es daneben sprang. Die haben genau abgeschätzt, so Kühnheit. Hast du solch eine Kühnheit im Glauben, dass du dich loslösen kannst von deinem Ast und springst zum neuen Ast? Und Gott will uns von Ast zu Ast, im Baum des Lebens, dass wir den Reichtum Christi kennenlernen, von Ast zu Ast springen und die Herrlichkeit Gottes entdecken einfach. Von dem nächsten Ast, dass du eine ganz neue Sicht, neue Erkenntnis der Dinge siehst, die Welt wieder mit ganz neuen Augen. Da, wo wir wohnten in Frohnau, da habe ich einfach gesehen, ein Einhorn mal beobachtet, ist von Baum zu Baum gesprungen. So eine richtig, die ganze Siedlung abgewandert, von Ast zu Ast, von Baum zu Baum. Und so kannst du die Herrlichkeit Gottes entdecken und staunen. Mir wird nichts mangeln, Halleluja. Du wirst keinen Mangel an Selbstvertrauen haben. Wenn du Gott vertraust, wenn du vom Baum des Lebens gegessen hast, dann weißt du, wer du bist. Dann weißt du, was du kannst. Du kennst deine Grenzen und du weißt die Grenzen Gottes. Gott hat keine Grenzen. Für Gott gibt es keine Grenzen. So, Selbstvertrauen wirst du haben. Dein Leben wird abgerundet durch Gott. Abgedeckt. Alle Bereiche deines Lebens werden von Gott abgedeckt. Mir wird nichts mangeln. Deshalb sagen die Juden, oh, wenn das wahr ist, gib uns alle Zeit so ein Brot. Das lass uns immer davon essen. Und Menschen, die mit Jesus zusammenleben. Weißt du, mir tun die Leute leid, die sich so bedauern. Oh, seitdem ich Christ bin, oh, darf ich das nicht und jenes nicht. Muss auf das verzichten. Also mein Leben ist nur noch Dürre und nur Mangel und nur Enge und nur dieses und so weiter. Jesus hat seine Jünger einmal gefragt. Leute, so am Schluss seines Lebens hat er gefragt. Leute, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und was haben die Brüder gesagt? Nie, Herr. Wir haben zwar nicht immer Schnitzel gehabt, wir haben nicht immer Kuchen gehabt, aber wir mussten manchmal aufs Feld gehen und uns sogar versündigen. Und vielleicht musst du Mundraub mal machen. Das ist keine Sünde. Mundraub ist keine Sünde nach unserem Gesetz. Gott hat es wachsen lassen. Du sollst natürlich keine Schätze sammeln und reich dabei werden und andere abernten und andere für dich arbeiten lassen. Aber die sind durchs Ehrenfeld gegangen, die Ehren ausgeraubt und zerrieben, am Sabbat sogar, am heiligen Tag des Herrn, zerraubt und zerrieben und gegessen. Aber sie haben keinen Mangel gehabt, die konnten sich nicht beklagen. Diese Körner waren so gesegnet, die haben so gut geschmeckt. Sie hätten gerne so Sabbatkörner gegessen. Aber das war eine Situation. Gott erlaubt, dass wir solche Situationen auch durchmachen und dass wir sagen müssen, wir haben keinen Mangel gehabt. Dein Leben der Fülle beginnt, wenn du vom Baum des Lebens gegessen hast. Und du wirst leben in Ewigkeit. Du wirst leben in Ewigkeit. Die Bettelei in deinem Leben hört auf. Da musst du nicht mehr deine Pfoten ausstrecken und füllen. Weißt du, dann kannst du deine Hände in der Tasche stecken und kannst Gott loben und preisen, kannst deine Hände erheben. Die Bettelei hört auf, dann sitzt du nicht mehr vor der Tür mit dem Körbchen. Bitte eine milde Gabe für mich. Da gehst du nach diesen milden Gaben, hältst gar keine Ausschau mehr, brauchst diese milden Gaben nicht. Im Gegenteil, du kannst milde Gaben geben. Das ist ein großer Unterschied. Du kannst spenden, Weisen, Armen, Blinden und so weiter. Du kannst andere unterstützen, du kannst aus der Fülle nehmen. Paulus sagt, wir sind arm und machen doch viele reich. Das ist das Geheimnis des Lebens. Der Apostel Paulus hat vom Baum des Lebens gegessen. Das Abendmahl verstanden. Weißt du, Paulus hat vielleicht nicht alles gewusst, so von der Christenheit, aber er sagt beim Abendmahl, und zur Zeit des Apostel Paulus, also jetzt soll niemand denken, der Apostel Paulus hat eine Offenbarung über das Abendmahl bekommen. Also was ganz Neues. Das, was Paulus den Korinthern schreibt, ich habe es vom Herrn empfangen, das gab schon 20 Jahre in der Christenheit, als er das geschrieben hat. Also er hat nichts Neues erzählt. In jedem Gottesdienst, wenn das Abendmahl, wenn Brot gebrochen wurde, wurden diese Worte, Jesus Christus wurde verraten und etc. und so weiter, nahm das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und Kelch. Diese Worte wurden zitiert beim Paulus. Also er hat nichts Neues erzählt, was er den Korinthern hier schreibt. Aber für Paulus ist es ganz neu geworden, das Wort Gottes. Und dann kann er sagen, und das ist das Einzige, was er so richtig ganz groß rausstellt im Korintherbrief, ich hab's vom Herrn empfangen. Und das gebe ich euch jetzt weiter. Mir hat's geholfen. Mir hat's Kraft gegeben. Dieses Abendmahl oder das Bewusstsein des Abendmahls hat meinen Horizont gesprengt. Ich hab's vom Herrn empfangen. Ich habe entdeckt, was das Abendmahl wirklich bedeutet. Jesus, er nahm das Brot, brach's, dankte und gab's. Genauso mit dem Kelch. Ich habe es vom Herrn empfangen. Abendmahl muss für dich eine göttliche Offenbarung werden. Dann hast du vom Baum des Lebens geschmeckt und gekostet. Und wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, dann willst du nicht mehr anders. Das ist das Zentrum deines Denkens. Mehr von Jesus. Mehr von dem Heiler. Gib uns alle Zeit so ein Brot, Herr. Alle Tage. Lass uns davon essen. Paulus hat diese Offenbarung gehabt und du brauchst diese göttliche Offenbarung über das Abendmahl, über die Speisung. Und jeder Mensch muss seine eigene Erfahrung diesbezüglich machen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, heißt es in der Heiligen Schrift, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das waren die Worte, was der Pastor sprach, als für diese neue Nazareth-Kirche die Fundamente gelegt worden sind von über 100 Jahren. Es war Hungerszeit, Notzeit damals, als die Fundamente dieser Kirche gegeben worden sind. So, ich darf heute Morgen an diesem anknüpfen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Durch jede Offenbarung lebt der Mensch. Und wir brauchen diese Offenbarung. Weißt du, das Brot, wer einmal von diesem Brot gegessen hat, der wird nicht mehr sterben. Der hat ewiges Leben in sich selbst. Du kannst an das ewige Leben glauben. Und so viele Menschen glauben an das ewige Leben. Die glauben an Gott. Aber sie haben nicht das ewige Leben und sie haben Gott nicht in sich. Wer das Brot, wer Jesus gegessen hat, wer Jesus in sich aufgenommen hat, der hat das ewige Leben in sich. Du trägst, überall wo du hingehst, trägst du das ewige Leben. Selbst wenn du im Grab liegst, hast du das ewige Leben in dir. In deinen inneren Organen ist das ewige Leben. In deine Zellen, in deine Adern, in deine Genen ist das ewige Leben. Und du gibst das ewige Leben weiter. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du Kinder zeugst und Kinder in die Welt setzt, Kinder gebärst, dann gibst du das ewige Leben weiter. Generationen. Und der Segen, der geht mit dem Blut. Der Segen geht mit der Gene weiter. Um Davids Willen. 300 Jahre immer wieder danach sagt Gott, um Davids Willen verschone ich den König Ahab. Das war der schlimmste König aller Könige in Israel. Um Davids Willen, Hiskia, dein Leben wird verlängert. Um Davids Willen, Salomo, dein Thron bleibt. Ich hätte eigentlich dich wegradiert und ausgelöscht. Aber um Davids Willen, und du siehst, der Segen geht von Generation zu Generation weiter. Wer Jesus aufgenommen hat, der hat das ewige Leben. So wie ein Baum, wie eine Eichel. Wenn eine Eichel in die Erde gelegt wird, dann kommt eine Eiche. Und in dieser einen Eichel, da ist ein ganzer Eichenwald drin. Ist das nicht großartig? Und so ist auch, wer jetzt Jesus aufgenommen hat, du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Du darfst an die Errettung deiner Häuser glauben, egal was der Teufel sagt und denkt und redet und dir vormacht. Das ist die ganze Sippe, die ganze Familie mit eingeschlossen in die Erlösung Gottes. Ich bin's, dieses Ich bin, das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin es. Ich bin's. Also mich, schaut mich an. Ich bin das Brot des Lebens. Und so viele Menschen sind traurig. Sie haben einen Jesus, von dem Sie gehört haben, erlebt, er ist auferstanden. Er hat sich da dem offenbart und jenem offenbart und so weiter. Und dein ganzer Gang, du bist gekrümmt, gebückt, gedrückt, gequält. Aber du kannst ein Wunder erleben. Und diese Emmaus-Jünger, wenn ich das Abendmahl noch nehme, weißt du, und ich sehe immer wieder so einen roten Faden in der Bibel. Du kannst Bibelstudium machen, nimm deine Konkordanz und nimmst das Stichwort Abendmahl. Oder geh ins Computer rein und dann geh bei bibel.de und dann kannst du Abendmahl, das Thema Abendmahl durchsuchen und durchforsten. Und du wirst immer wieder das Gleiche sehen oder Brot, Brot des Lebens und so weiter, wenn du dann in der Konkordanz nachguckst. Und du wirst feststellen, bei den Emmaus, oh, wir haben gedacht und wir haben vermutet und wir haben geglaubt. Und das alles ist nur mieses, trauriges, depressives Christentum. Ich habe gewartet, ich habe gehofft. Wie viel Hoffnung, wie viel Träume hast du in deinem Leben gehabt? Und die sind alles zusammengebrochen. Warum? Weil das Entscheidende in deinem Leben gefehlt hat. Und dann, der Herr will weitergehen. Tut so wenigstens. Und dann sagen die, oh Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Wie oft hast du schon gebetet? Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Herr, ich will sterben. Ich möchte nicht mehr weitermachen. Also ich bin satt. Bin lebensmüde, nicht lebenssatt, wie die Bibel sagt, aber ich bin müde, Herr. Oh, es will Abend werden. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich bin so gestresst. Du hast Stress in deinem Leben. Du wirst mit deinem Stress nicht weg. Fertig. Herr, lass es wieder Abend werden, dass ich wieder mal ins Bett kann. Oh, das Bett, das liebe ich so sehr. Und du freust dich schon auf dein Bett. Es will Abend werden jetzt. Herr, lass jetzt mich schlafen. Und lass mich gut schlafen. Und dann tut der Herr, als wenn er weitergehen möchte. Aber Herr, bleibe bei uns heute Nacht, also du sollst nicht weitergehen. Dir geht's genauso wie uns. Also du glaubst, dass dem Heiland genauso schlecht geht wie dir. Es will Abend werden. Aber beim Herrn Jesus will kein Abend werden. Bei ihm gibt es kein Abend. Tag und Nacht gibt es bei ihm nicht. Er ist die ewige Sonne selber. Und dann bleib bei uns. Und dann setzt er sich am Tisch. Die Damen denken, wir essen noch ein bisschen. Und dann bricht er das Brot. Und während er das Brot brach, gingen die Augen auf. Haben sie vom Baum des Lebens gegessen. Während er das Brot brach, da war nicht nur Erkenntnis, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Da haben sie vom Baum der Erkenntnis gegessen, als Jesus dorthin ging nach Emmaus. Aber als er das Brot brach, haben sie vom Baum des Lebens gegessen. Und ihre Augen sind aufgegangen. Jesus war da. Unser Herr, diesen Spruch kennen wir. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Du kannst mittendrin in der Hölle sein. 14 Tage keine Sonne mehr sehen. Und es geht weder vorwärts noch rückwärts in deinem Leben. Weißt du, was du brauchst? Ruf mich an. Es kann durchaus möglich sein. Es kann vielleicht nötig sein. Ich komme natürlich nicht. Ich mache nicht jeden Besuch. Ich mache schon meine Termine selber und bestimme über mein Leben selbst. Aber vielleicht kann es sein in deinem Leben. Ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Dann rufe die Ältesten oder rufe irgendjemand. Oder frag, kann ich das machen? Oder wie auch immer. Paulus war 14 Tage schon in Seenot bei dieser Überfahrt. Apostelgeschichte 26. Er war auf der Überfahrt. 14 Tage lang hat er keine Sonne mehr gesehen. Die verzweifelten am Leben. Die Schiffsleute ruderten, kamen nicht vorwärts. Und dann die gleiche Redewendung. Er sagte, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Heute Nacht habe ich eine Erleuchtung gehabt. Heute Nacht habe ich mit dem Himmel gesprochen. Leute, das Schiff wird gerettet werden. Das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Und dann sagte er, und bevor er das sagte, sagte er, lasst uns noch zuerst ein Mahl miteinander halten. Mit diesen 270 Leute, was auf dem Schiff auch waren, mit diesen 270 Leuten, ob das alles Christen waren oder nicht, ich glaube, dass in so einer Situation, wenn du 14 Tage keine Sonne mehr siehst, da gibt es keine Heiden mehr. Jemand hat einmal gesagt, lass ein Flugzeug 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Heiden mehr, da beten alle zu ihrem Gott, zu wem auch immer. Aber Herr hilf, du siehst, wir verderben. Also die waren schon 14 Tage lang in so einer Seenot. Und wenn Leute in Schwierigkeiten sind, dann musst du denen nicht mehr sagen, wie betet man. Die haben schon die Bibelschule und Gebetsschule hinter sich. Die wissen ganz genau, wie man betet. So in diesen Turbulenzen. Und da heißt es, und er nahm das Brot, brach es, dankte und gab es ihnen und sagt, so stärket euch jetzt für die nächsten 5 Stunden. Das Schiff wird kentern, wir werden Schiffbruch erleiden, aber wir werden gerettet werden, alle miteinander. Und das hat Licht gegeben, das hat Lebensmut gegeben. Abendmahl, das ist diese außergewöhnliche Speise, gibt uns Lebensmut wieder. Mittendrin in der Depression, in der Unterdrückung, in der Angst, plötzlich, oh, alles über Bord haben sie geworfen. Alle Getreide und alles, was belastet, jeden Ballast. Sie konnten so leicht hergeben, sich so leicht von dem Zeug befreien, da hat es nichts mehr ausgemacht. Sie wussten, wo es lang geht, sie haben vom Baum des Lebens gegessen. Es ist so wichtig, vom Baum des Lebens essen. Und die wussten, auch wenn wir jetzt kentern, auch wenn das Schiff ruiniert wird und ramponiert wird und zerschellt, egal was passiert, sie haben vom Baum des Lebens gegessen. Und das ist so wichtig. Paulus hat auf dem Schiff mit diesen Leuten Abendmahl gefeiert. Das muss ein interessantes Abendmahl gewesen sein. Dass er den Wein nicht verschüttet, das Brot auch nicht mehr. Das war gewaltig. Der Teufel hat mächtig gewütet. Aber er brach das Brot und gab es den Leuten. Kannst nachlesen, ist die gleiche Formulierung wie bei der Eucharistie, beim Abendmahl Gang und Geben, das Normale ist. Dieses Brot brechen, er brach das Brot. Eine ungewöhnliche Speise. Denn nur mit dieser ungewöhnlichen Speise kannst du auch ungewöhnliche Dinge ertragen, überleben, überwinden. All diesen Dingen standhalten, wenn du diese ungewöhnliche Speise hast. Ansonsten verzweifelst. Du brauchst diese Himmelsspeise, Gottesspeise. Diese Götterspeise. Du brauchst diese Götterspeise, ja. Diese ungewöhnliche Speise. Vielleicht leidest du an Depressionen. Du hast schon lange nicht mehr Gottesspeise zu dir genommen. Du hast vom Baum des Lebens lange Zeit nicht mehr gegessen. Und bist verzweifelt, du hast gekämpft und du hast in deine Energie gekämpft. Und so viele Menschen, weißt du, Gott gibt uns keine neue Kraft, es sei denn, wir kommen drauf, dass wir neue Kraft brauchen. Und er sagt, du kannst selber viel machen. Du kannst die Hälfte deiner Gebete selbst erhören, wenn es sein muss. Also, du bist stark genug. Aber da war der Prophet Elia. Wir hatten auf dem Karmel gekämpft und sich eingesetzt und für Gott geeifert. Wir waren ein religiöser Fanatiker, würden wir heute sagen. Ein religiöser Fanatiker. Hat für seinen Gott geeifert. Und dann ist er erschöpft, liegt er da. Und immer wenn du für Gott geeifert hast, in irgendeiner Art und Weise, dich für Gott stark gemacht hast, dich für Gott eingesetzt hast, da geht Kraft von dir aus und er hat diese Kraft verbraucht in seinem Leben. Die Kraft war verbraucht. Er hat keine Energie mehr gehabt. Und liegt in der Höhle und schläft. Spricht noch ein Gebet, Stoßgebet. Oh Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Lass mich sterben. Nimm meine Seele in deine Hände. Und ist eingeschlafen. So ein Tiefschlaf. Hast du schon mal so Tiefschlaf gehabt? Richtigen tiefen Schlaf. Und plötzlich, da klopft es auf die Schulter. Elia, komm raus aus der Höhle. Oh, ich will sterben. Ich habe keine Lust mehr. Du hast vielleicht keine Lust an Gott, an Gottesdienst, am Herrn, am Gebet, am Glauben, am Zeugnis geben, an der Heiligung. Hast für alles kein Leben. Herr, ich will sterben. Ich will, bin bereit, bin getauft, Geist erfüllt. Jetzt kann ich in den Himmel gehen. Oh. Ja, ja. Komm raus, Elia, aus der Höhle, aus deinem Versteck. Wir sind keine Höhlenmenschen. Die Zeit ist vorbei, dass du in der Höhle haust. Komm raus aus der Höhle und dann, ja, Herr, wenn du es meinst, tu es. Komm raus. Und dann kommt er aus der Höhle raus und was findet er? Es ist seine Überraschung. Frisches Brot und Wasser. Frisch gebackenes Brot und Wasser. Das riecht. Weißt du, altes Brot riecht nicht mehr so gut. Aber so frisches Brot. Oh. Oh, Herr, ich habe jetzt Appetit. Und der Engel sagt, iss und stärk dich. Und dann ist auch Abendmahl. Wasser und hier ist Wasser die Rolle und Brot. Da lag es da, diese Engelspeise. Und er hat gegessen. Wow. Weißt du, vieles fällt in unserem Leben, steht und fällt, weil wir die falsche Nahrung haben. Gilt natürlich und geistlich, beides zusammen. Ist die Nahrung rein, isst du reine Nahrung, saubere Nahrung, vitaminreiche Nahrung, dann ist auch dein Körper gesund und wird stark. Dann wirst du auffahren wie Adler. Dann wirst du Kraft haben. Aber wenn du nur Knochen abnagst und nur von Knochen lebst und altem, stinkenden Fleisch, musst du dich nicht wundern, dass du da Kraft und Energie in deinem Leben bekommst. Mit der Nahrung steht und fällt alles. Und dann heißt es, unter der Kraft dieser Speise, der hat auch vom, so ein Blatt vom Baum des Lebens gegessen. Das war so ein Blatt im Alten Testament noch. Da ist Jesus noch nicht erschienen, aber es ist ein Bild auf Jesus hin. Er hat von diesem Kuchen, von diesem Pfannkuchen gegessen. Und in der Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Berg Gottes erreichte. Und unterwegs hat er Könige gesalbt, Priester gesalbt, Propheten gesalbt. In der Kraft dieser Speise. Du siehst, was diese Speise vermag. Diese Speise befähigt dich, überdimensionell zu leben. Wir predigen das Leben in neuen Dimensionen. Leute, das ist nicht nur Spielereien, das ist etwas Reelles. Das kannst du erleben, wenn du die richtige Nahrung bekommst für deine Seele. Wenn du begreifst, was es ist, Jesus zu essen. Jesus aufzunehmen, mit Jesus zu leben. Sehet und schmecket. Wie freundlich der Herr ist. Das ist Jesus' Speise. Du sollst sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Die Freundlichkeit Gottes sollst du schmecken. Und Manna war süß wie Honig. Weißt du, wenn du Manna gegessen hast, so steht es in der Bibel, ich habe es nicht gegessen, aber in der Bibel steht es, wenn sie Manna gegessen haben, das zerfloss im Mund. Das löste sich so im Mund auf, wie Honig war das. Und wenn du diesen Honig gegessen hast, da ist ein Prinz einmal, der kam nach Hause aus der Schlacht erschöpft und dann hat er so ein Bienennest gefunden. Und dann steckt er mit seinem Speer da rein und Schwert da rein und holt da diesen Honig und leckt da. Und plötzlich fangen an, seine Augen zu strahlen. Ich glaube, er hat ein Stück vom Himmel geschmeckt. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr. Deine Augen fangen an zu strahlen, weil du eine andere Speise gegessen hast. Und dem Volke Gottes gibt es noch ein verborgenes Manna, steht in der Offenbarung. Ein verborgenes Manna. Und das ist das Geheimnis des Abendmahls, diese verborgene Speise, die Gott uns gibt für den inwendigen Menschen. Nehmt mich, sagt Jesus, esst mich, trinkt mich. Das ist also ganz natürlich, so ganz praktisch. Nehmt mich, esst mich und so weiter. Mit der Speise steht und fällt alles. Du kannst mit einer Speise dich vergiften, kannst sterben und kannst Leben kriegen. Wie viele sind schon vergiftet worden mit einer Mahlzeit? Wie viele haben schon bei einer Mahlzeit ihre Seligkeit verspielt? Ich denke nur an Esau. Und oder auch Judas, beim Abendmahl, da scheiden sich die Geister. Die einen werden Heilige und die anderen werden Verräter. Beim Abendmahl. Und Abendmahl ist eine ungewöhnliche Speise. Steht auf keinem Speisezettel irgendeiner Kantine. Auch nicht einer Superkantine. Das ist was Verborgenes. Aber da scheinen sich die Geister. Und Judas hatte nicht die richtige Einstellung zum Abendmahl. Und was passiert? Der Teufel erfüllt sein Herz. Er wird zum Verräter. Und sogar er ist schneller als Jesus. Oder gleichzeitig er und Jesus tauchen mit der Hand in die Schüssel und nehmen. Also er ist sehr fromm. Aber Frömmigkeit hat nichts mit Würde zu tun. So viele Menschen sind fromm und sind doch unwürdig am Tisch des Herrn. Und das ist ganz arg wichtig. Der Mensch prüfe sich selbst. Und du kannst beim Abendmahl gesund oder krank werden. Du hast zwei Möglichkeiten. Also du kannst gesegnet werden oder verflucht werden. Und beides liegt drin, beides liegt in deiner Hand. Wie ist dein Verhältnis zu Jesus, zu dem Sohn Gottes, zum Brot des Lebens? Wie ist dein Verhältnis? Das ist ganz arg wichtig. Und die Bibel sagt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, darum sind viele unter euch. Und deshalb, Abendmahl ist ein Gesundheitsmahl gleichzeitig. Darum sind unter euch viele krank und schwach und entschlafen. Also gestorben, vorzeitig gestorben. Also das Normale für einen Menschen sollte 70 Jahre sein, dass er alt wird. Also wer früher stirbt, bei dem stimmt was nicht. Ganz gewiss. Ist nicht normal, früher zu sterben, vor 70. Das ist das biblische Alter. Das Leben wird 70 oder 80 Jahre und dann kommt Mühe und Arbeit. Gefällt es halt nachher nicht mehr so sehr. Unser Bruder Bese hier, der kann jetzt nicht mehr so kommen in den Gottesdienst. Er hat mich vor einem Jahr, habe ich ihn besucht. Bruder Matutis, leg mir die Hände auf. Und ich muss ein ganz merkwürdiges Gebet sprechen. Bet für mich. Ich mag nicht mehr. Ich möchte sterben. Aber er lebt immer noch. Gott hat mein Gebet noch nicht erhört für ihn. Bin müde. Ich habe alles gehabt. Ich möchte heimgehen zu meinem Heiland. Bin satt. Aber das ist ein Alter. Mit 97 kannst du schon daran denken, ans Sterben. Aber nicht mit 17. 27. Oder 47. Deshalb sind viele schwach und krank unter euch, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Sie haben keinen Durchblick. Sie verstehen das Geheimnis, das Mysterium des Leibes Jesu nicht, Christi nicht. Jesus wurde gebrochen. Jesus wurde zerteilt. Jesus wurde herumgereicht. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Blut, der für euch verschüttet oder ausgegossen wurde. Nehmt und trinkt alle daraus. Wenn du Jesus nicht richtig verstehst, hast du Probleme in deinem Leben. Und so viele Christen verstehen Jesus heute noch nicht, sind religiös, aber haben keine Ahnung von Jesus. Wer getauft ist, der ist in den Leib Jesu hineingetauft. Wie viele ihn angenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also wir sind Kinder Gottes, wir sind Glieder an seinem Leib. Du und ich. Der Herr Jesus hat keine anderen Füße als deine und meine Füße. Der Herr Jesus hat kein anderes Auge als dein und mein Auge. Der Herr Jesus hat keine anderen Gedanken als seine und meine Gedanken. Wir sind der verlängerte Arm des Herrn. Und wer den Blick für die Gemeinde nicht hat, hat er keinen Blick für Jesus. Der versteht Jesus nicht. Das ist mein Leib, sagt er. Die Gemeinde ist mein Leib. Und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, mein Leib, mein Leben nicht überwinden und überwältigen. Das bezieht sich immer auf den Leib. Und der Leib Jesu dient sich selber. Also mein Körper, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber mein Körper hat Heilungskräfte in sich selbst. Ich muss es nur richtig, meinen Körper behandeln. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also mein Körper hat Heilungskräfte in sich selbst. Also ich muss den Körper nur unterstützen. Ich darf den Körper nicht weiter vergiften mit irgendwelchen Giften. Sondern wenn ich meinen Körper unterstütze, mein Körper heilt sich selber. Auch genauso der Körper Jesu Christi, Gemeinde Jesu Christi. Da soll kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen sein. Das war in der alten Gemeinde Israels so. Und das darf und sollte auch in der Gemeinde Jesus so sein. Wenn wir richtig zueinander stehen, richtige Beziehung untereinander haben, da gibt es permanent Heilung untereinander. Ich habe diese Tage gesagt, in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein sehr interessantes Buch. Die ersten Christen waren zuerst mal Feuer und Flamme für den Herrn. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Die haben den Leib des Herrn nicht verstanden. Da kamen die griechischen Geschwister dazu, die hellenistischen Christen, und da kam, die Juden haben gedacht, wir sind das auserwählte Volk Gottes, Gott macht mit uns Geschichte, wir sind die Nachkommen Abrahams und so weiter und so fort. Und ihr Judentum so rausgehängt. Und dann kamen die armen griechischen Geschwister, die hatten keinen Abraham als Vater, die haben vielleicht Zeus und Jupiter haben sie noch gekannt, und die kommen aus einer hellenistischen Welt und so weiter. Das sind Hunde. Und die haben den Leib des Herrn nicht verstanden. Und als sie anfingen, die hebräischen und die jüdischen Geschwister gegeneinander zu murren, dann hörten Zeichen und Wunder auf. Lies die Bibel. Lies die ersten Kapitel der Bibel. Da hörten Zeichen und Wunder auf. Weil sie den Leib des Herrn nicht verstanden haben. Du kannst Abmal schlürfen, so viel du willst. Wenn du den Leib des Herrn nicht verstehst, dann ist die Heilungskraft, die Gott verheißt hat in der Gemeinde, diese Einmütigkeit. Gott wohnt, wo die Einheit des Leibes ist. So, wenn meine Hand was anders macht, als mein Kopf es will, dann ist es Geisteskrankheit, nennt man das. Der Körper unterordnet sich dem Geist nicht. So, und wenn ich den Herrn Jesus Christus nicht mehr gehorche, keine Beziehung mehr zu Jesus habe, dann bin ich geisteskrank. Mein Körper ist geisteskrank. Funktioniert nicht dementsprechend. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Und die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Nicht der Jesus, der im Himmel irgendwo sitzt. Nein, der Leib des Herrn ist die Gemeinde. Die sichtbare und die unsichtbare Gemeinde. Ach, die brauche ich nicht, die Alten von früher, von damals. Wir brauchen einander. Weißt du, wir müssen zueinander Brücken bauen und zueinander finden. Der Leib Jesu muss eins sein. Ich brauche die traditionellen Kirchen genauso wie die Freikirchen. Wir brauchen einander. Wir sind voneinander abhängig. Auch wenn mir vieles nicht gefällt und wenn es denen an mir auch manches nicht gefällt, aber wir brauchen einander. Wir leben voneinander. Wir ergänzen uns einander. Ich brauche die Starken und die Schwachen. Weißt du, wir müssen auch lernen, die Schwachen anzunehmen. Es gibt so viele Gotteskinder, die fühlen sich so stark. Und weißt du, was stark ist? Und die Starken, die beschneidet der liebe Gott. Und die kriegen Probleme. Halleluja. Die Starken werden beschnitten. Diese wilden Triebe, die so rausschießen und so überspulen, die werden beschnitten, die werden gestutzt. Gott sorgt dafür, dass sein Leib gebaut wird. Und ich kann euch auch eines sagen, Gott hat dafür gesorgt, dass seine Gemeinde all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende, all die Krisen, alles überlebt hat. Gott hat dafür gesorgt, er hat einfach beschnitten und die anderen ein bisschen gefördert. Und den anderen ein bisschen ein Stückchen weiter geholfen. Aber wie schön wäre es und wie schön ist es, wenn wir den Leib des Herrn erkennen. Da gibt es keinen Kranken, keinen Schwachen und keinen Schläfrigen, keine Schlafmütze. Da gibt es keine Schläfrigkeit im Volk Gottes. Die sind alle fit und gut in Form. Und manche sind entschlafen, heißt es. Also das heißt nicht, dass sie gestorben sind als solches, denn eigentlich, das sind auch Kinder Gottes gewesen. Die sind nur eingeschlafen. Etwas, Gott hat sie aus der Welt geholt. Und manche musste Gott vorzeitig aus der Welt holen, denn sonst hätten sie Probleme gekriegt, sonst hätten sie das Ziel nicht erreicht. Gott hat manche einschlafen lassen. Und Gott erlaubt, dass manche Menschen einschlafen. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass einige Pastoren so in den 50er Jahren, Heilungsevangelisten, große Heilungsevangelisten, die sind vorzeitig abgerufen. Unfall, Herzinfarkt, sind vorzeitig gestorben. Und ich habe gedacht, mein Gott, solche, und dann hat man Predigten gehört, ich habe sogar selber solche Predigten gelesen, also die Heiligen, die sind alle, haben alle abgenommen und so weiter. Und diese Heiligen, also der Herr hat die Heiligen wieder zu sich geholt und gesammelt. Gott hat gewusst, der Zeitpunkt, wenn der jetzt noch weitermacht, der wird stolz, das steigt ihm in den Kopf, der spielt sich dann lieben Gott wieder und braucht mich nicht mehr und so weiter. So ist er noch in guten Tagen, in guter Erinnerung in den Himmel genommen worden. Ja. Und vielleicht haben die Leute, sind auch gerade die Leute selber schuld, dass er so früh gestorben ist. Weil sie den Leib des Herrn nicht erkannt haben und nicht erkannt. Deshalb sind viele entstanden. Vielleicht müssen manche Männer und Frauen Gottes vorzeitig sterben, weil die Gotteskinder dumm sind. Die sind dumm. Unser Bruder, unser Pastor, unser Bischof, unser Papst. Und so weiter. Die haben vergöttert. Und deshalb hat Gott einfach auf die Seite genommen. Also bitte vergöttert mich nicht, ich möchte noch lange leben. Also ich möchte keine Ehre haben. Gott gebührt alle Ehre. So, ich bin nur ein Diener, ein Kanal, ein Werkzeug Gottes. Also, und mehr möchte ich nicht sein. Und ich werde dich enttäuschen. Und muss dich vielleicht enttäuschen dann eines Tages. Damit du zur Vernunft kommst. Und damit du mir mein Leben schenkst. Und mein Leben erhältst. Und mir Gnade erwalten lässt. Und mich nicht vergötterst. Alle, die mich vergöttern, die denken, die tun mir was Gutes. Die schaden mir. Ja? Die schaden mir. Du verkürzt mein Leben. Und weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Deshalb sind viele vorzeitig entschlafen. Und das geschieht alles, das manifestiert sich im Abendmahl. So jeder kriegt das gleiche Stück, jeder kriegt halt an dem gleichen Kelchteil. Jeder ist gleich wertvoll, gleich heilig, gleich von Gott berufen, gleich von Gott erwählt. Jeder ist gleich von Gott begnadigt. Du und ich, wir sind alles nur Gnadenkinder. Amen. Du und ich, wir leben von der Gnade Gottes. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, fallen wir alle um. Haben keinen Halt. Aber dank der Gnade Gottes, dass wir stehen können. Und deshalb ist es so wichtig, den Leib des Herrn so richtig zu verstehen. Und deshalb wird das Abendmahl gebrochen. Jeder hat etwas. Das heißt also, niemand hat alles von diesem Leib. Ich habe nicht alles von Jesus. Und du hast auch nicht alles von Jesus. Und die anderen haben auch nicht alles von Jesus. Und selbst andere Gemeinden, da bekommen wir ein anderes Verständnis auch für andere Gemeinden. Die kochen auch mit Wasser. Die haben auch ihre Krisen. Dort menschelt es auch. So, da bekommen wir ein ganz normales Verständnis, dass da werden wir die Dinge nicht vergöttern und anbeten. Da werden wir immer Gott die Ehre geben, dank der Gnade Gottes, was ich bin. Ich bin allein aus seinem Erbarmen. Nicht, dass ich jemand rühmen kann. Alles, was ich bin, sagt Paulus, ich bin allein aus Gnaden. Hab mal so ein Gnadenmahl. Da werden wir uns der Gnade wieder bewusst, dass wir wirklich sind. Wir sind abhängig vom Haupt. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Dieser Baum. Lass mich mal noch dieses Bild vom Paradiesbaum nehmen. Abendmahl ist eine besondere Speise aus dem Paradiesbaum. Was Gott verboten hat, jetzt darfst du von diesem Baum essen. Damals hat der Engel diesen Baum bewacht. 1. Mose 2, Vers 9, kannst du es nachlesen. Es war den Menschen verboten, von diesem Baum zu essen. Aber jetzt erlaubt Gott, sogar will Gott, dass wir davon essen. Jesus sagt, wenn ihr das nicht tut, habt ihr keinen Teil an mir. Und Jesus ist gekommen, dass wir die Fülle und ewiges Leben haben. Fang an, sein Fleisch zu essen. Die Inder sagen etwas ganz Schönes. Und ich denke, das sollten wir vielleicht auch mal von den Indern lernen. In jeder Kultur ist was Gutes. Weißt du, so viele Menschen, die denken nur wir Deutsche. An deutschen Wesen soll die Welt genesen. Vergiss den Quatsch. Jede Kultur hat etwas Gutes. Die Inder haben was Gutes, die Amerikaner haben was Gutes, die Russen haben was Gutes, weißt du? Und Gott gebraucht all diese Fülle. Und deshalb haben wir auch so eine, wir laden die Leute von überall ein. Also, das bereichert. Weißt du, die Russen, die haben diese Tiefe. Die russische Seele, das hat die Tiefe. Die amerikanische Seele. Die chinesische Seele, so diese Hintergründe. Die ergründen diese Hintergründe. Und diese indische Seele, die können meditieren. Nachdenken. Das, was uns fehlt, was wir nicht können. Die indische Seele. Und nicht die Italiener, die ganzen Operas. Und dann die englische Seele, so die Gospel und Musik und sonst was alles. Und die Deutschen, diese Marschlieder. Den einen ist das Wort gegeben, das ist ihre Stärke. Und so hat jedes Volk etwas Besonderes. Und genauso, weißt du, alle Völker, und in der Bibel heißt es, wenn die Erlösten kommen, sie werden aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern, sie werden Gott loben und preisen. Da ist der Leib Jesus symbolisiert schon ein Stück weit. Allen Sprachen. Der Chinese hat seinen Platz genauso in der Gemeinde Jesu wie der Amerikaner. So, und der Leib Jesu, Paradiesbaum. Die Inder sagen einen schönen Spruch, wenn die sagen, ich esse, die sagen nicht, ich esse, sondern die Inder sagen, ich gebe meinem Körper zu essen. Ich gebe meinem Körper zu essen. Und wenn der Inder sagt, vom Spazieren gehen, ich gehe spazieren, dann sagt der Inder, ich nehme meinen Körper und gehe mit ihm spazieren. Ich gehe mit meinem Körper spazieren. Ich gebe meinem Körper zu essen. Und beim Abendmahl möchten wir vielleicht auch ein Stück weit gehen und sagen, ich gebe meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele, ich gebe Jesus meiner Seele jetzt. Und ich gebe Jesus. Nahrung ist eigentlich nichts anderes wie Umwandlung der Materie. Umwandlung ist das große Prinzip des Universums. Das ist Umwandlung. Ich nehme Essen und ich empfange Kraft. So, da ist Licht und ich gebe Wärme. Und so weiter. Speise gibt Energie, gibt Kraft meinem Leben. Das Sichtbare wird umgewandelt in Unsichtbare. Nächsten Freitag mache ich an diesem Thema ein Stückchen weiter. Also das Leben ist eine ständige, permanente Umwandlung, Veränderung und Umkehrung der Dinge. So Zellteilung, Verwandlung. So, und jetzt nehme ich Jesus auf. Und jetzt verwandle ich das in mein Leben. Da war ein Prediger einmal, ein alter, erfahrener Pastor, und hat viele Bücher, viele Predigten geschrieben. Und da war ein junger Prediger, kam auf die Kanzel und fing an zu predigen. Und der legt die Predigt hin, die Gemeinde ist ergriffen und sagt, oh, guck mal an, was aus dem Bruder geworden ist. Wie der predigt. Alle sind sehr begeistert. Und da sitzt der alte Prediger drin. Und als er fertig war mit der Predigt, der junge Bruder, geht der Alte auf ihn zu und sagt, hör mal, was du hier heute gesagt hast, das habe ich in dem Buch so und so geschrieben, diese Predigt dort, und das Thema auch abgehandelt, ist eigentlich mein Thema gewesen. Aber dann sagt, da war der junge Pastor wieder nicht in Verlegenheit zu bringen, war schlagfertig und sagt, lieber Bruder, es ist durch meinen Fleischwolf gegangen, es ist meine Wurst. Es ist durch mein Fleischwolf gegangen. Es ist meine Wurst. Egal, was von dir ist, aber es ist durch mein Fleischwurst gegangen. Es ist meine Wurst. So, genau das ist es, diese Umwandlung. Du darfst doch nicht so dumm sein und denken, Gott offenbart mir alles. Edison, der große Erfinder, hat gesagt, 95% der Dinge habe ich irgendwo kopiert. Irgendwo abgeguckt. Und nur 5% sind auf meinem Mist gewachsen. So einfach geht es. Deshalb bilde dir nichts ein, dass du das Rad neu erfindest. Nein, nein, die Zeit ist vorbei. Es gibt mir kaum mehr noch große Dinge zu entdecken. Du kannst es nur weiterentwickeln, neu zuordnen und so verwandeln, diese Dinge einfach aufnehmen und umsetzen. Genau das ist, nimm das, die Worte Jesu, das, was der Heilige Geist durch Paulus, durch Petrus, durch Johannes, durch all die Heiligen, durch die Männer und Frauen der Kirchengeschichte und durch die Pastoren hin und her, Land auf, Land ab, was Gott gezeigt hat. Sammle diese Schätze. Trag sie zusammen und lass es durch dein Fleischwolf geben. Da wirst du sehen, was das für eine Salami gibt. Oh, da wirst du begeistert sein. Vielleicht gibt es einen Eselsalami. Mag sein. Aber es kann auch Kamelsalami geben oder Elefantensalami. Da wirst du schon deine Fleischsorte, man wird schon deine Fleischsorte, deinen Geschmack rauskriegen. Weißt du, und am besten, am allerbesten ist, wenn man den Geschmack Jesu rauskriegt. Aus der ganzen Wurst, so. Geschmack Jesu, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Weißt du, du kannst Predigten hören, so spricht der Herr. Und immer wieder mit dem Zeigefinger und Rotfinger und so weiter. Es ist nicht diese Predigt. Es mag gut sein, aber es ist nicht die Predigt, die Gott sieht. Sanftmütig und demütig ist der Herr Jesus. Nicht nur runterputzen und runtermachen, nein. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Als ich das begriffen habe vom Wort Gottes, die Freundlichkeit Gottes ist es, was unser Leben verändert. Das ist der Geschmack, der in jeder Predigt, in jeder Botschaft, in jedem Gebet, in jedem Lied, in jeder Tat, in allem drin zu hören sein sollte. Jesus muss umgesetzt werden, durch meinen Fleischwolf gehen. Ich habe es vom Herrn empfangen, sagt Paulus. Diese verborgene, unsichtbare Kraft, dieses göttliche, himmlische Manna. Mein Fleisch und mein Blut. Sagt Jesus, und wer das nicht tut, hat keinen Teil an mir. Gibt es irgendjemand, der keinen Teil an Jesus haben möchte? Und sagt, ich verzichte drauf. Jesus sollst du genießen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, fang an, Jesus zu genießen. Seine Persönlichkeit sich anzueignen. Und diese Persönlichkeit, das Wesen Jesu war göttlich, war himmlisch, war stark, war herrlich, war rein, war vollkommen, war heilig, harmonisch. Freundlich. Plötzlich wird alles verlebendigt. Ist das deutsches Wort? Verlebendigt? Weiß ich nicht. Eine neue Kreation vielleicht. Verlebendigt. Also da wird es plötzlich lebendig. Diese Dinge werden plötzlich lebendig. Und genauso auch das Abendmahl. Es muss verlebendigt werden. in unserem Leben aufgenommen werden, muss zu einem verlebendigten Gegenstand werden, so wie dieses Püppchen. Jesus verlebendigen in sich. Abendmahl ist eine Wandlung, eine Verwandlung. Brot und Wein werden zu Leib und Blut Jesu. Brot und Wein. Das Glauben ist aufgrund dessen, was du denkst, wie du darüber stehst. Ich nehme Jesus auf. Weißt du, wir feiern morgens in aller Früh um 10 Uhr Abendmahl. Eigentlich heißt es vom Wort schon das Mahl am Abend. Eigentlich sollte man abends Abendmahl halten. Dann sollen nur Gläubige teilnehmen. Ich habe mit anderen Pastoren diskutiert, mit Bibellehrern diskutiert. Wie feiert man das Abendmahl richtig? Richtig. Ich habe so viel Themen, also so viel Material zusammengetragen zum Thema Abendmahl. Und habe wirklich, bin auf keinen grünen Zweig so richtig gekommen, bis ich gesagt habe, Herr, ich nehme dich jetzt auf. Und irgendwo habe ich Abendmahl gefeiert und dann kam mir der Gedanke, jetzt esse ich Jesus auf. Ich habe Jesus aufgegessen. Und dann ging ich nach Hause. Ich habe Jesus gegessen. Jesus ist jetzt ein Stück von mir. Irgendwo in meinen Gliedern arbeitet jetzt Jesus. Jetzt funktioniert Jesus. Jetzt wirkt Jesus. Jetzt wird Jesus umgesetzt. Und so weiter. Jetzt, ich habe Jesus gegessen. So wie ich Kuchen esse. Oder Fleisch esse, so habe ich jetzt Jesus gegessen. Und dass ich mir das so bewusst mache, plötzlich kam eine Kraft in mir. Die Jesuskraft. Dieselbe Kraft. Und dann trank ich von diesem Kelch und dann habe ich Jesu Blut. Das war nur Saft oder Traubensaft oder Wein oder was es auch immer war. Das war nur Saft. Aber ich vergegenwärtige mir. Und der Glaube ist, was den Unterschied in unserem Leben ausmacht. Der Glaube an diesen Dingen, das sind nur Symbole. Das ist nur ein Zeichen, aber dieses Zeichen wird lebendig. Ich muss nur ein Kreuzzeichen machen, du weißt ganz genau, was das ist. Wenn ich Hakenkreuz mache, weißt du auch genau, was Hakenkreuz bedeutet, was für eine Geschichte das ist. Und wenn du Abendmahl nimmst, dann weißt du ganz genau, was das bedeutet. In der unsichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt. Das ist ein Symbol, ein Zeichen, das du weißt. Lass uns einfach Christus schmecken, Christus sehen, Christus kosten. Mein Blut und mein Fleisch. Also sind diese Elemente. Du bekommst eine ganz neue Bluttransfusion, wenn du das Blut Jesu trinkst. Das geht in dein Blut über. Und das Leben ist im Blut. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das werde ich auch im August noch irgendwo haben, wenn ich über die Kraft des Blutes spreche. Im Blut steckt unheimlich viel drin. Du glaubst gar nicht, was im Blut drin steckt. Im Blut ist das Leben. Und wer selbst einen Tropfen von diesem Blut Jesu infiziert, dein Blut. Und vielleicht wird jemand beim Abendmahl an sein Blut gehalten. Das kann durchaus heute Morgen möglich sein, dass dein Blut schlecht ist, dass in deinem Blut Eiter ist, dass in deinem Blut irgendwelche Viren, Bakterien sind. Dein Blut kann geheilt werden, wenn das Blut Jesu, das reine, heilige Gottesblut in dein Blut, in deine Adern anfängt zu fließen. Durchaus. Es ist eine Sache des Glaubens, wie du darüber stehst und sagst, jetzt Herr, ich trinke einen Schluck. Und dieser Schluck verwandelt mein Leben, verwandelt meine Situation, verwandelt die Dinge meines Lebens. Und der Herr sagt, seht und schmecket. In Weisheit, das ist also ein apokryphisches Buch, Kapitel 16, Vers 2, heißt es, auf ihr heftiges Verlangen, also geht über Israel, gabst du eine außerordentliche Kost. Auf ihr heftiges Verlangen, weil die so verlangen hatten, gabst du ihnen eine außerordentliche Kost. Hast du so ein Verlangen? Oh Jesus, ich muss dich essen, ich will dich schmecken. Und schon allein der Geschmack ist, was die Dinge deines Lebens verändert. Ich will dich schmecken. Auf ihr außerordentliches Verlangen. Hast du ein außerordentliches Verlangen, dann wirst du auch eine außerordentliche Speise bekommen. Eine Delikatesse des Himmels, das dir zusteht. Diese ungewöhnliche Speise auf ungewöhnliche Art. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Und plötzlich wird dieses in deinem Leben gewaltige Dinge bewirken. Wir wollen uns jetzt für den Herrn öffnen und sagen, Herr, ich habe ein heftiges Verlangen. Lass mich mal vielleicht nachdenken für ein paar Sekunden. Was ist ein heftiges Verlangen? Da muss der Saft im Mund zusammenlaufen. Du musst so richtig Appetit haben. Appetit auf Jesus. Wer von euch hat Appetit auf Jesus? Glory. Weißt du, für meine Kinder, für meine Familie war sofort ein Zeichen, da stimmt was nicht, wenn die Kinder keinen Appetit hatten. Da stimmt was nicht, da ist eine Krankheit im Anzug. Wenn Gottes Kinder keinen Appetit auf Jesus haben, da stimmt was nicht. Heftiges Verlangen. Ich muss es haben. Selbst wenn es Versuchung kostet. Selbst wenn es eine Überwindung kostet. Ich will es haben. Aufgrund ihres heftigen Verlangens gab es so eine außerordentliche Speise und das 38 Jahre lang. Ist das nicht gewaltig? Wenn deine Ration verbraucht ist, nach 3 Tagen kam das Brotwunder, das Manna-Wunder in der Wüste. Als ihre Ration verbraucht war. Und deine Ration reicht für 3 Tage. Und
Am dritten Tag passieren alle großen Wunder. Wenn du heute Morgen ein Gebetsanliegen hast, zuerst einmal kommt deine Ration dran. Und erst am dritten Tag passiert das Wunder. Wasser in Wein wird verwandelt. Halleluja. Da passieren alle Wunder am dritten Tag. Deshalb passieren in der Bibel am dritten Tag erst die großen Wunder, die Schöpfungswunder. Zuerst kommt deine Ration dran und dann, wenn deine Ration verbraucht ist, dann hast du Verlangen nach einer außerordentlichen Speise. Lob und Dank. Amen. Wir singen ein Lied zuerst einmal. Der Herr ist mein Hirte. Und nachdem wir das Lied gesungen haben, ich darf Bruder Gotthard und Stefan, euch beide, nach vorne bitten, am Abendmahl uns zu dienen. Stefan und Bruder Gotthard.